Liebe Gemeinde, wenn ich so durch die Reihen schaue, dann merke ich, von Multikulti kann man hier bei uns in der Gemeinde vielleicht nicht reden. Das bieten andere Gemeinden gerade in Problemzonen dieser Stadt eher mehr ab. Und trotzdem, wenn ich so durch die Gemeindebesucher heute schaue, dann merke ich doch, wie unterschiedlich wir hier zusammen sind, was unsere Gemeindehintergründe nämlich angeht. Wir haben Leute in unserer Mitte, die gehören zu gar keiner Gemeinde. Wir haben Leute in unserer Mitte, die gehören zu Brüdergemeinden. Dann haben wir Leute in der Mitte, die zu einer freievangelischen Gemeinde im Sinne einer Baptistengemeinde gehören. Wir haben Leute aus der Landeskirche, sogar als Gemeindeglieder bei uns hier in Torrevieja. Und so könnte ich fortfahren, bis ich bei der Pfingstmission lande, aus der die Schweizer herkommen überwiegend. Ganz unterschiedliche Menschen sind hier zusammen. Ich erinnere mich an eine Zeit, wo wir in der Jugendarbeit etwas hatten, manche sagen dazu, das war wie eine Erweckung. Leute kamen zum Glauben und fragten, wie geht das mit dem Christsein? Und wir konnten ihnen so den Weg weisen. Das dauerte nicht lange, dann kamen sie, oder einige von ihnen kamen und sagten, sag mal, ist das eine Sekte dort drei Straßen weiter? Nein, sage ich, das ist auch eine christliche Gemeinde. Aber warum heißen die anders? Ja, warum heißen die anders? Viele konnten mit dem Namen nichts anfangen. Unsere Muttergemeinde war eigentlich eine Baptistengemeinde in Elche, eine spanische Gemeinde. Und wir sollten eigentlich so etwas wie Tochtergemeinde werden. Für Deutschsprachige klingt Baptistengemeinde so ein bisschen, naja, ob das nicht irgendwie eine Sekte ist. In Amerika, Baptist Church, viele Präsidenten gehörten dazu. Ganz normal. Namen machen manchmal ein bisschen Angst. Sind die anders? Was machen die anders? Was machen die in den Pfingstgemeinden? Was machen die in den Brüdergemeinden? Ob es da wohl auch Schwestern gibt? Und so solche Fragen, die höre ich zwischendurch immer wieder. Ich finde das so schön, dass wir hier in Spanien diese Kirche nicht nur mit anderen Denominationen teilen. Heute Morgen haben hier zwei andere Gemeinden Gottesdienst gefeiert, in anderer Sprache. Und wir sind hier genauso willkommen als Deutschsprachige. Und doch merke ich, dass es eine gewisse Abgrenzung immer wieder gibt. Und als wir neue Gemeindeglieder aufgenommen haben, da müssen wir dann immer so ein bisschen den Kurs vorgeben. Da müssen wir dann sagen, hört mal, wir sind keine charismatische Gemeinde. Na und? Höre ich dann? Und Sie haben recht. Warum sage ich das eigentlich? Warum betone ich, wir sind eine freie evangelische Gemeinde, die aus vielen Ecken und Enden zusammenkommen, uns eint der Glaube an Jesus Christus? Ist das eigentlich nicht selbstverständlich? Nein, ist es nicht. Schlagen wir ein paar christliche Zeitschriften auf, dann lesen wir mitunter heftige Artikel, wo die eine Gemeinde gegen die andere wettert. Oder der eine Pastor gegen die Lehre oder Sonderlehre eines anderen. Schwierig, fragen wir uns. Wir gucken zurück in das vergangene Jahr und denken an den großen Krach, den es im Bund der freikirchlichen Gemeinden gab. Köpfe mussten rollen, ein neuer Verband wurde gegründet. Ulrich Pazzani war da an führender Position. Und viele Leserbriefe habe ich dann gelesen, Menschen fragten, warum könnt ihr nicht zusammengehen? Eint euch nicht der Glaube an Jesus Christus? Ich hoffe, in diesem Punkt sind wir uns einig. Ja, uns eint der Glaube an Jesus Christus. Das ist wirklich eine Freude, die wir hier an der Costa Blanca in besonderer Weise erleben dürfen, dass wir
zu Pfingsten, wo wir sagen, wir feiern Geburtstag der Gemeinde. Unsere Geschwister aus Denia und Kalpe hier haben werden, die noch irgendwie ein bisschen in eine andere Richtung ticken. Und wir können gemeinsam Gottesdienst halten, dem Herrn zur Ehre. Das geht. Und das geht richtig gut. Aber mein Thema lautet heute anders. Und ich hoffe, ihr sitzt gut, denn es wird ein bisschen eng. Er hatte schon drin. Alles klar. Ist nicht an allen Religionen etwas Wahres? Ich habe lange mit mir gerungen. Nehme ich diesen Titel? Ist das nicht ein bisschen provokant? Ein bekannter Psychologe sagte, der Mensch, und zwar jeder Mensch, ist ein religiöses Wesen. Die gesamte Menschheitsgeschichte bestätigt diese Aussage. Wer im Buch der Weltgeschichte blättert, der stößt fast immer zuerst auf Religion. Alle Kulturen, sie sind entscheidend von religiösen Symbolen und Anschauungen geprägt. Denk doch mal an die monumentalen Bauten, die man Gott oder den Göttern geweiht hat. Wir denken an Tempel, an Heiligtümer, an Kathedralen oder an Statuen. Jedes Land, das wir bereisen, um dort Urlaub zu machen, mit ein bisschen Sightseeing, da wird uns genau das gezeigt. Denken wir an den überragenden Einfluss der Religionsstifter. Hier in Spanien in besonderer Weise der Päpste, aber auch der Priester, vielleicht der Gurus der Medizinmänner. Noch ein Schritt weiter. Denkt einmal an die unzähligen Opfer, die im Namen der Religion gebracht wurden. Denken wir mal hier in Spanien an die Inquisition, die hier besonders stark war. Vorhin im Gebet klang an, wir dürfen dankbar sein dafür, dass wir hier in Frieden leben. Und wir schauen ein bisschen bang Richtung Syrien. Noch vor einigen Wochen hatten wir das hier als Gebetsanliegen. Eine Organisation, die dort arbeitet, Waldemar Sadatschuk, der vor kurzem hier war, hat diese Organisation gegründet, den AVC. Sie berichteten, dass es dort irre Probleme gibt, dass die Christen dort gezwungen werden, entweder Muslime zu werden oder sie sterben. Und wir denken zurück, dass es im Mittelalter so etwas schon einmal gab. Das ging aber dann nicht von den Muslimen aus, sondern bei den Kreuzzügen hielt jemand anders das Schwert an die Kehle der sogenannten Heiden. Wir werden nächste Woche nach Israel fliegen. Und dort werden wir damit ganz stark konfrontiert werden. Ich erinnere mich an die letzte Reise, wo unser Reiseleiter, der natürlich ein Jude war, mit ein bisschen Häme darauf hinwies, dass die Moslems ganz großen Wert darauf legen, dass die Moschee, die in der Nähe einer christlichen Kirche steht, egal welcher Denomination, immer wenigstens 10 Zentimeter höher sein muss als der Turm der Kirche. Ist für sie wichtig. Neben Kirchen stehen Moscheen. Und manche denken an die Meldung, die über den Ticker und über den Fernseher und übers Radio letzte Woche in Deutschland ging. Unsere neue Regierung sagt, der Islam gehört zu Deutschland. Und wir fragen uns, wohin führt das? Wenn wir durch Fußgängerzonen unserer Großstädte in Deutschland gehen, dann merken wir, da werben Hare Krishna-Anhänger mit ihren monotonen Gesängen, aber auch Buddhisten bieten Gespräche an und Mormonen stellen ihre Bilderwände auf. Und wir fragen uns berechtigt, ist vielleicht nicht an allen Religionen etwas Wahres? Und ich möchte zunächst mit einem Ja antworten. Vielleicht ist das heute mein letzter Tag als Pastor, wer weiß. Nein, ich hoffe, ihr versteht mich und ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Ich antworte zunächst mit einem Ja, aber hört genau hin. Ja, an allen Religionen ist etwas Wahres. Ich möchte das erklären. 4 wesentliche Inhalte kennzeichnen mehr oder weniger fast alle Religionen. 4 zentrale Kriterien verbinden sie. 4 primäre Aussagen, sie deuten auf gemeinsame Wahrheiten hin. Uns fällt auf, in fast allen Religionen spricht man von Gott oder von Göttern. Die Muslime nennen ihn Allah. Die Indianer reden von Manitou, die Juden beten Yahweh an. Die Hindus verehren eine Million Götter oder mehrere Millionen, die viele Namen tragen. Wir hatten am Dienstag mit den Babyloniern zu tun, im Alten Testament. Sie brachten ihrem Gott Baal Opfer dar und die Sumerer, sie glaubten an die auch bekannte Göttin Aschera. Ich könnte diese Aufzählung nahezu endlos fortsetzen. Das Zweite ist, alle Religionen rechnen oder rechneten mit einem Jenseits und einem Weiterleben nach dem Sterben. Nicht ganz alle, aber die meisten verbindet das. Die Babylonier nannten es Land ohne Wiederkehr. Die Indianer sagten, lange her, ewige Jagdgründe. Bei Karl May haben wir es oft gehört. Ne? Das Paradies nennen es die Muslime. Und sie haben eigentlich diesen Begriff aus dem jüdischen und dem christlichen Glauben übernommen. Die Juden sprechen vom Versammeltwerden zu den Vätern. Und im Buddhismus und Hinduismus hofft man auf das Nirvana. Ein drittes. Wir finden weiter, dass in allen Religionen das innere Wesen, das der Mensch so wie er lebt, Gott oder seinen Göttern nicht gefallen kann. Manche sagen, das macht ihr absichtlich, dass ihr uns ein schlechtes Gewissen einredet. Stimmt nicht. Der Mensch merkt für sich, es passt nicht. Und darum werden und wurden Opfer dargebracht. Im Alten Testament Tieropfer, bei manchen Lehren sogar Menschenopfer. Aber viele bringen Opfer bis heute, nämlich Opfer an Zeit, an Besitz und an Geld. Manche nehmen beschwerliche Reisen und werden gefordert zu Wallfahrten. Und das alles, um Gott zufriedenzustellen, um Gott gnädig zu stimmen. Ein letztes. Alle Religionen sind geprägt von der Suche des Menschen nach Gott und dem Streben, mit Gott und den Göttern in Verbindung zu kommen. Lange Vorrede, wir wollen Gottes Wort aufschlagen. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, lest mal bitte mit mir ein paar Verse im Römerbrief, dem ersten Kapitel, die Verse 19 bis 20. Wir finden hier ganz fundamentale Sätze. Ich lese nach einer etwas moderneren Übersetzung. Paulus schreibt an die Römer, ich gehe mal davon aus, dass Paulus war, denn was Menschen über Gott wissen können, ist ihnen bekannt. Gott selbst hat es ihnen bekannt gemacht. Zwar kann niemand Gott sehen, aber er zeigt sich den Menschen in seinen Werken. Okay, ich sehe gerade, ich habe an der Leinwand ein bisschen eine andere Übersetzung. Ich beginne nochmal. Denn was Menschen von Gott wissen können, ist ihnen bekannt. Gott selbst hat ihnen dieses Wissen zugänglich gemacht. Weil Gott die Welt geschaffen hat, können die Menschen sein unsichtbares Wesen, seine ewige Macht und göttliche Majestät mit ihrem Verstand an seinen Schöpfungswerken wahrnehmen. Eine ältere Übersetzung geht ein bisschen weiter. Sie sagt, sie haben also keine Entschuldigung, wenn wir weiterlesen. Aber obwohl sie Gott kannten, gaben sie ihm nicht die Ehre, die ihm zusteht, und dankten ihm nicht. Ihre Gedanken gingen in die Irre und in ihrem unverständigen Herzen wurde es finster. Wir fragen uns noch einmal, ist nicht an allen Religionen etwas Wahres? Und erinnert euch an mein Ja. Etwas Wahres ist aber nicht die Wahrheit. Etwas ist immer nur ein Teil. Etwas kann mehr oder weniger sein. Aber etwas ist nie das Ganze. Wenn es um Nebensächliches geht, dann sind wir zufrieden mit etwas Wahrheit. Aber wenn es um wichtige Dinge geht, um Existenzielles, dann ist etwas Wahres zu wenig. Ich möchte das an einem Beispiel verdeutlichen, das die meisten von euch richtig gut verstehen werden. Stellt euch vor, ihr fühlt euch seit Monaten unwohl. Und ihr merkt, es hat auch positive Effekte. Die Waage geht immer ein bisschen zurück, der Zeiger auf der Waage. Aber irgendwann wird es kritisch. Immer mehr nimmt man ab. Der Kreislauf macht nicht, wie er soll. Man ist müde, man hat Schmerzen. Man betet, irgendwann sucht man einen Arzt auf. Der Arzt untersucht den Patienten flüchtig und stellt dann euch die Diagnose, die unzutreffend ist. Vielleicht ist ja etwas Wahres dran an seiner Diagnose. Wärt ihr mit diesem Arzt zufrieden? Dann verordnet der Arzt eine Therapie. Und sie bringt nur etwas Erleichterung, aber sie wird keine wirkliche Hilfe sein. Im Gegenteil, wenn ihr als Patienten euch nur auf diese Verordnungen des Arztes verlasst, dann wird der Krankheitsprozess wahrscheinlich fortschreiten und womöglich zum Tod führen. Weil etwas Wahres, das reicht uns auf einmal nicht mehr. Nicht wahr? Wir merken, wenn es um uns selbst geht, um unsere Gesundheit, dann wollen wir nicht ein bisschen Wahrheit. Dann wollen wir nicht eine oberflächliche Diagnose. Sondern meine Mutti fragte den Arzt damals knallhart, habe ich Krebs oder habe ich nicht Krebs? Und der so, Frau Fast, wie soll ich Ihnen das sagen? Sie hatte keinen Krebs. An allen Religionen ist etwas Wahres. Okay, aber weil es im Blick auf Religion um Sein oder Nichtsein, um Leben oder um Tod geht, einfach um entscheidende Fragen des Seins, um Gott und die Ewigkeit, darum ist etwas nicht nur zu wenig, etwas ist gefährlich. Ein gefährlicher Irrtum ist die beste Religion, weil die beste Religion die scheinbar richtige Diagnose ist und die scheinbar richtige Therapie anbietet. Aber sie hat dennoch nicht die Wahrheit, sondern nur etwas. Sie und ich, wir brauchen die Wahrheit über Gott. Sie und ich, wir brauchen die Wahrheit über das Jenseits. Wie geht es weiter nach diesem Leben? Sie und ich, wir brauchen die Wahrheit über den Weg zu Gott und über den Weg zur Ewigkeit. Die Wahrheit ist gefragt und nicht weniger als das. Als Jesus Christus vor 2000 Jahren in der Öffentlichkeit auftrat, dann hat er zu diesem Thema eine ganz entscheidende Aussage gemacht. Die war nicht nur überraschend, sondern sie war regelrecht revolutionär. Und sie ist einmalig in der Religions- und Philosophiegeschichte. Er sagte, wenn ihr eure Bibeln dabei habt, schlagt das Johannesevangelium auf im 14. Kapitel, Vers 6. Er sagt, ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. In unserer deutschen Sprache klingt das bei weitem nicht so stark, wie es in den Ohren seiner Zuhörer ankam. Denn dieses Ich bin sind ganz große, ganz starke Worte. Es ist nämlich der heilige Name Jahwes, den bis heute die Juden nicht aussprechen. Ich bin, der ich bin. Sie werden von Elohim sprechen, das ist der Name Gottes, der in die Schöpfung geht. Sie werden viele Namen benutzen. Ich bin der Herr, dein Arzt. Da steht das Wort, ich bin Yahweh Rapha. Aber sie werden nie den Begriff Jahwe in den Mund nehmen. Er ist für sie so heilig. Ich bin, bedeutet Jahwe. Und als Jesus sagte, ich bin die Wahrheit, niemand kommt zum Vater als nur durch mich, dann war das revolutionär. Und lasst es mich ganz unverständlich sagen, mit dieser Aussage hat Jesus allen Religionen ein Ungenügend draufgedrückt und sie als Irrweg klassifiziert. Und er hat sie im Grunde weggewischt von dem Tisch der Menschheitsgeschichte. Denn er hat nicht irgendwelche Wahrheiten anzubieten, sondern er hat von der Wahrheit gesprochen. Und dann hat Christus diese religiöse Lehre nicht in Verbindung gebracht mit Opfern und Riten, sondern mit sich selbst. Und wir kommen gerade von Ostern her und dieses Kreuz hinter mir, dieses leere Kreuz, spricht von der Auferstehung. Er sagt, ich bin die Wahrheit. Er hat die Wahrheit personifiziert. Er hat seinen Zuhörern gesagt, in meiner Person steht die Wahrheit vor euch. Ich verkörpere sie. Nicht nur, ich rede die Wahrheit, sondern ich bin sie. Er sagt, es gibt keine Wahrheit außer mir. Wer die Wahrheit will, er muss zu mir kommen, sagt Christus. Wer die Wahrheit will, er muss sich an mich binden. Wer die Wahrheit will, der muss mit mir leben. Wer die Wahrheit will, er muss sich mir anvertrauen. Das gilt bis heute genauso. Er sprach diese Sätze in Jerusalem an dem Ort, an dem der jüdische Tempel das prägende Kennzeichen war. Er war das religiöse Heiligtum. In ihm wurden täglich viele Opfer gebracht. In ihm beteten die Menschen Gott an. Auf den Straßen dieser Stadt wimmelte es von Pilgern und Priestern. Der Tagesrhythmus, er war von der jüdischen Religion bestimmt. Und genau dort erklärte Jesus, was ihr in keiner Religion findet, findet ihr bei mir, sagt Jesus. Und er sagte weiter, ich versichere euch, wer mir vertraut, der lebt ewig. Können wir uns vorstellen, welche Diskussionen dieser Satz ausgelöst hat? Entsetzen, Verwirrung, Kopfschütteln, manche hassten ihn deswegen. Viele lehnten ihn ab. Ich habe das oft bei Gesprächen und Diskussionen über dieses Thema gehört. Da könnte ja jeder kommen und behaupten, dass er die Wahrheit ist. Unsere Politiker sagen ja auch, dass sie alle die Wahrheit sagen. Ne? Da ist noch keiner ans Rednerpunkt gestanden und gesagt, hört mal, was ich euch sage, da stimmt kein Wort von. Dafür gibt es keine stehenden Ovationen. Dafür wird man auch nicht gewählt. Alle wollen uns irgendwie ihre Wahrheit verkaufen. Ich bin manchmal müde davon, Werbung anzuschauen und darauf reinzufallen. Dann kaufe ich irgendein Produkt und ich merke, es hat wieder nicht gestimmt. Dann glaube ich irgendeinem Werbeversprechen und merke, Ätschibätsch, war doch anders. Die Sache hatte einen Haken und ich habe ihn zu spät entdeckt. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Darum müssen wir der Sache in diesen letzten Minuten dieses Gottesdienstes noch ein klein bisschen tiefer nachgehen. Wir müssen einmal sehen, woher kommt Glaube, woher kommt Religion. Die Bibel berichtet, dass es eine Zeit in der Menschheitsgeschichte gab, in der Religion unbekannt war. Es war die Zeit des Paradieses. Damals lebten die Menschen in einer persönlichen Beziehung zu Gott. Und sie sahen ihn so, wie wir einander sehen. Und sie begegneten ihm so, wie wir einander begegnen können. Wir wissen nicht viel über diese Zeit, aber das Wenige genügt, dass wir ahnen können, dass unsere ersten Eltern eine ganz natürliche Beziehung zu Gott hatten. Wir lesen zum Beispiel, dass Gott selbst den Menschen in den Garten Eden brachte. 1. Mose 2, Vers 15. Und dann lesen wir, Gott sprach mit den Menschen und gab ihnen hilfreiche Instruktionen. Und dann wird berichtet, am Abend, als es kühler wurde, hörten Adam und Eva, wie Gott, der Herr, durch den Garten ging. Das alles zeigt uns, dass das Verhältnis zwischen Gott und Mensch von Liebe und Vertrauen geprägt war. Es war wie eine harmonische Familie, wo das Verhältnis zwischen Eltern und Kindern innig und offen war. Da war alles echt und authentisch und irgendwie auch unkompliziert. Finden wir irgendwo einen Altar? Finden wir irgendwo Opfer? Finden wir irgendwo liturgische Gesänge oder irgendwelche religiösen Riten? Das alles war nicht nötig. Die Frage, die heute viele Menschen stellen, wo ist Gott? Wie ist Gott? Was muss ich tun, um ihn zu finden? Diese Fragen waren damals unbekannt und unnötig, denn Gott war ja da. Und dann geschah etwas Entscheidendes, etwas, was alles veränderte, ja negativ veränderte und eine Schieflage brachte. Die Harmonie zwischen Menschen und Gott wurde zerstört. Satan, die dunkle Macht des Bösen, überredete die Menschen, auf ihn zu hören. Der machte das sehr geschickt. Bis heute macht er das sehr geschickt. Er versprach ihnen, dass sie dann Gott auf Augenhöhe begegnen könnten. Ihr werdet sein wie Gott. Und dann geschah das, was die Bibel den Sündenfall nennt. Die persönliche Beziehung zwischen Mensch und Gott zerbrach. Zum ersten Mal lesen wir von Furcht. Misstrauen brach auf. Der Mensch musste diesen schönen Platz, das Paradies verlassen. Das wurde die Geburtsstunde der Religion. Jenseits von Eden, getrennt von der persönlichen Beziehung zu Gott, wurden plötzlich Altäre gebaut. Es wurden die ersten Opfer gebracht und der erste religiöse Mord geschah. Kain, der erste Mensch, der jenseits von Eden geboren wurde, wurde ermordet, vermutlich nach einer Opferhandlung seinen Bruder Abel. Und dann brechen die Dämme und Sünde überflutet die Menschen. Krieg, Hass, Zerstörung, Tod verwüstet wie eine Sturmflut Gottes, vollkommene Schöpfung. Und schließlich lesen wir diesen erschütternden Satz im 6. Kapitel schon der Bibel, 5. Vers. Der Herr sah, wie weit es mit den Menschen gekommen war. Sie kümmerten sich nicht um das, was recht ist. Ihr Denken und Handeln war durch und durch böse. Aber im Unterbewusstsein jedes Menschen, und das bis heute, gibt es diese Urahnung von Gott, von Ewigkeit und von Harmonie. Und das ist eine der geheimnisvollen Quellen aller Religionen. Gottes Wort sagt, Gott hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt. Und egal welche Kulturen wir studieren, wir merken, das ist ihnen eigen. Sie haben eine Ahnung davon, dass es eine Macht gibt, die über uns steht. Einen Horizont, den wir nur erahnen können. Und darum entdecken wir in allen Religionen diesen mühevollen Versuch, Gott wiederzufinden. Und sie sind alle ein Irren im Nebel, ein Suchen in der Finsternis, ein Tasten in der Blindheit. Und dahinter steckt dieser unheimliche Drahtzieher, den Jesus ein Mörder, ein Lügner und den Vater der Lüge nennt. Und von dem es in der Offenbarung heißt, dass er die ganze Welt verführt. Er hat damals im Paradies verführt und er steckt auch hinter den Surrogaten der Religion. Das sind Sackgassen. Das sind Sackgassen der Menschheit. Sie sind der vergebliche Versuch, zu Gott zu kommen. Religion ist nicht mehr als der Versuch des Menschen von unten mit einer Leiter zu Gott zu kommen. Gott hat einen anderen Versuch gemacht. So sehr hat Gott die Menschen geliebt, dass er seinen einzigen Sohn auf die Welt gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Merken wir, keine Religion kann dieses Problem lösen, dieses Problem, das in der Trennung von Gott und Mensch besteht, dieser Trennung, die wir Menschen irgendwie fühlen. Im Römerbrief heißt es, kein Mensch kann vor Gott bestehen. Alle sind vom rechten Weg abgekommen. Keiner von ihnen tut Gutes, nicht einmal einer. Darum tat Gott das, was entscheidend war. Er liebt die Menschen so sehr, dass er seinen Sohn gab. Darum feiern wir Weihnachten. Darum ist Ostern so ein großes Fest. Jesus, er war eben kein Religionsstifter wie Mohammed oder Buddha oder Konfuzius. Sie alle waren nur Menschen. Sie waren fehlerhafte und suchende Menschen. Aber Jesus Christus war Gottes Sohn. Das ist der Unterschied. Darum können die Religionsstifter nur etwas Wahres bringen. Ja, an allen Religionen ist etwas Wahres. Aber Jesus konnte sagen, ich bin die Wahrheit. Und sein Absolutheitsanspruch ist eben in seiner Person begründet. Es sind die drei Eigenschaften, die ihn berechtigen, sich als Wahrheit zu bezeichnen. Erstens, er ist Gott, der Schöpfer. Er ist kein Geschöpf. Er ist der Schöpfer. Gottes Wort sagt, durch ihn ist alles geschaffen. So lesen wir es im Kolosserbrief. Was im Himmel und auf Erden ist und was man sehen kann und auch die unsichtbaren Mächte und Gewalten, alles hat Gott durch ihn geschaffen und in ihm findet alles sein letztes Ziel. Er war vor allen anderen da und die Dinge bestehen nur durch ihn. Das Zweite ist, er ist Gott, der Erlöser. Sein Kommen war nicht nur eine Visite, nicht nur ein freundlicher Besuch aus dem Jenseits. Sein Kommen ist damit verbunden, dass er kam, um den Weg wieder frei zu machen. Frei zu machen, damit wieder eine Beziehung möglich ist, wie Gott sich das Miteinander von Gott und Mensch gedacht hat. Darum ist eine Gebetszeit, wie wir sie vorhin gehalten haben, überhaupt möglich. Darum können wir zu Gott kommen, so ganz persönlich, und sagen, Vater im Himmel. Jesus sagt, wenn ihr betet, sollt ihr sagen, Vater unser, der du bist im Himmel. Drittens, Gott, er ist der Vollender. 3 Tage nach seinem Tod am Kreuz ist Christus auferstanden. Und hier stehen diese atemberaubenden Sätze, Gott hat Christus von den Toten auferweckt und hat ihn in der himmlischen Welt an seine rechte Seite gesetzt. Dort herrscht Christus über alle unsichtbaren Mächte und Gewalten ohne Unterschied. So haben wir es am Dienstag im Epheserbrief nachgelesen. Lass mich zusammenfassen und abschließen. Eigentlich gibt es 3 große Weltreligionen, an deren Beginn eine Persönlichkeit steht. Ist nicht an allen Religionen etwas Wahres? Die älteste dieser 3 Religionen ist das Judentum. An dessen Anfang steht Abraham, den die Bibel den Vater des Glaubens nennt. Die 2. älteste Religion ist der Buddhismus. Ihr Gründer ist Buddha. Er lebte etwa 5 Jahrhunderte vor Christus. Die jüngste Weltreligion ist der Islam. Er wurde von Mohammed gegründet, der etwa 570 in Mekka geboren wurde. Aber keine dieser 3 Persönlichkeiten hat davon gesprochen, dass sein Körper nicht in einem Grab verwesen wird. Keiner hat davon gesprochen, dass er auferstehen wird. Abraham starb und wurde begraben. Buddha starb. Man verbrannte seinen Leichnam und verstreute seine Asche auf die 10 indischen Städte. Mohammed starb, sein Grab ist in Medina. Und er wird von Millionen, also das Grab wird von Millionen frommer Muslime besucht. Auch Christus starb und er wurde in ein Felsengrab gelegt. Und nach 3 Tagen hat Gott ihn auferweckt. Das Grab, in dem Christus lag, ist leer. Ist das einzige leere Grab in der gesamten Geschichte der Menschheit. Seine Auferstehung beglaubigt und autorisiert diese Sätze, die von seiner einzigartigen Einzigkeit sprechen. Wenn Jesus sagt, ich bin die Wahrheit, dann könnte das jeder von uns wiederholen. Aber wir müssten es irgendwie begründen, irgendwie beweisen. Er hat es bewiesen. Sein Grab ist leer. Er lebt. Er hat gesagt, ich werde auferstehen. Und ihr könnt mit mir leben. Lieber Gottesdienstbesucher, diese Chance gilt bis heute. Wir leben in einer Zeit, wo ich mir manchmal vorkomme wie in einem Supermarkt, in einem geistlichen. Überall wird irgendetwas angeboten. Als ich vor über einem Jahr einen neuen Fernseher bekam, mit eingebautem Receiver, ein Novum mit Internetzugang, bis ich mich da reingefuchst habe, dann merkte ich, da sind ja irre viele Kanäle abgespeichert. Ich habe in deutscher Sprache Kanäle gefunden, von denen habe ich noch nie gehört. Und ich dachte, das ist wie in einem Supermarkt. Du kannst dir von allem sowas nehmen. Ich habe Leute getroffen, die mixen sich ihren eigenen religiösen Drink aus diesem Supermarkt. Ein bisschen davon, ein bisschen davon, auch ein bisschen aus dem Christentum. Dann einmal durchmixen und schon fertig für mein persönliches Leben. Aber was fehlt, ist die Wahrheit. Diese Leiter, die Menschen sich da bauen, sie wird immer zu kurz sein. Wenn sie vorbeiführt an Jesus Christus, werden wir keine Erfüllung finden. Er sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Johannes schreibt, wer sich auf den Sohn Gottes verlässt, der wird ewig leben. Wer nicht auf den Sohn Gottes hört, der wird niemals das Leben finden, sondern immer dem Zorn Gottes ausgesetzt sein. Darf ich dich fragen, lieber Gottesdienstbesucher, was wirst du tun? Was wirst du in der nächsten Woche tun? Ich bitte dich, triff deine Entscheidung für die Wahrheit. Ich bitte dich, triff deine Entscheidung für das Leben. Triff deine Entscheidung für Christus. Wenn du zum ersten Mal vor diesem Schritt stehst, lass dir helfen. Wir haben in dieser Gemeinde Menschen, die bereit sind zu einem Gespräch. Die möchten dich gerne auf den Weg bringen. Wenn du diese Entscheidung einmal getroffen hast und abgekommen bist von diesem Weg, nutz die gleiche Chance. Komm hier nach vorne nach dem Gottesdienst. Sprich jemanden an, der vertrauenswürdig aussieht. Bitte ihn um ein Gespräch. Und man wird dir den Weg weisen. Aber vielleicht möchtest du auch folgendes Gebet mit mir mitsprechen. Und damit wollen wir zu diesem Gottesdienst zum Abschluss kommen. Ich möchte euch bitten, mit mir zu stehen, und ich möchte am Ende dieser Predigt ein Gebet sprechen. Danach wollen wir das Schlusslied singen unter der Nummer 128. Aber vielleicht ist jemand in diesem Gottesdienst, der ein ganz kurzes Gebet mit mir mitsprechen möchte. Ich werde langsam sprechen. Herr Jesus Christus, ich brauche dich. Danke, dass du am Kreuz auch für meine Sünden gestorben bist. Ich öffne dir jetzt die Tür meines Lebens und nehme dich als meinen Herrn und Erlöser an. Ich bin bereit, dir nachzufolgen und deinen Willen zu tun. Amen.